Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die weltberühmte Hagia Sophia in Istanbul erstmals seit mehr als 80 Jahren wieder als Moschee genutzt worden ist, trotz des internationalen Protests gegen die Umwandlung. Darüber und über die Kritik am Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan berichten wir gleich. Beginnen wollen wir aber mit den Bemühungen, die Corona-Infektionen hierzulande einzudämmen. Erst recht, nachdem die Zahl der positiv Getesteten in Deutschland jetzt doch deutlich zugenommen hat. 815 Personen jetzt innerhalb nur eines Tages. Bei der Entdeckung von Infizierten können da in Zukunft offenbar auch Hunde helfen, die das Coronavirus ziemlich zuverlässig erschnüffeln. Die Bundeswehr testet das, wie Sie gegen Ende der Sendung dann hier hören können. Auf die Hunde setzen die deutschen Gesundheitsminister allerdings vorerst noch nicht. Die Minister von Bund und Ländern haben sich heute jetzt erst einmal darauf verständigt, heimkehrenden Urlaubern kostenlose Corona-Tests anzubieten, kostenlos auch für Rückkehrer aus Risikogebieten. Und das ist noch nicht alles, wie Frank Capellan berichtet.
Testen, testen, testen. Nach zähem Ringen haben sich die Ressortchefs der Länder doch dazu durchgerungen, Urlauber bei ihrer Rückkehr nach Deutschland auf Covid-19 untersuchen zu lassen. Dilek Kalaycı, Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, betont mehrfach, dass die Behörden möglichst alle Rückkehrer erreichen wollen. Nicht nur, wie zunächst angedacht, Flugreisende. Auch Autofahrer sollen an der Grenze stichpunktartig kontrolliert und auf Quarantänevorschriften und Testmöglichkeiten hingewiesen werden.
Wir haben beschlossen, dass in den Flughäfen in Deutschland es Teststellen geben soll. Ein weiterer Beschluss ist, dass wir uns bei den Testungen der Rückreisenden nicht auf die Risikoländer begrenzt haben, sondern dass alle Rückreisende sich testen lassen sollen.
Sprich, wer zum Beispiel nach Italien oder Spanien gereist ist, laut den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes keine Risikostaaten mehr und ein ungutes Gefühl hat, der kann innerhalb von 72 Stunden zum Hausarzt gehen und sich testen lassen. Für alle, die jenseits der EU-Grenzen unterwegs waren, gilt wie bisher entweder eine zweiwöchige Quarantäne antreten oder durch einen Schnelltest den Nachweis erbringen, Corona-frei zu sein. Einen Zwang zum Test gibt es allerdings nicht. Rechtlich erschien es den Ministern offensichtlich kaum durchsetzbar, Menschen, die gerade im Ausland sind, nach Rückkehr mit einer solchen Verpflichtung zu versehen.
Die rechtliche Situation ist an dieser Stelle noch fraglich. Deswegen haben wir heute tatsächlich miteinander verabredet, dass eine mögliche Verpflichtung auch rechtlich geprüft werden soll.
Dass sich trotz der Freiwilligkeit möglichst alle Reiserückkehrer testen lassen, will die Politik auch dadurch erreichen, dass die Untersuchungen kostenfrei sein werden. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Laborkosten. Die Länder müssen für Ärzte und Infrastruktur gerade stehen. In Deutschland liegen die Kosten für einen Covid-Schnelltest, der innerhalb von 48 Stunden ein Ergebnis bringt, derzeit zwischen 90 und 150 Euro. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält es für richtig, dass künftig niemand mehr diesen Betrag aus eigener Tasche zahlen muss.
Die Allgemeinheit hat ja auch etwas davon. Also wenn wir damit eine zweite Welle zumindest ein Stück weit reduzieren können, dann sind die Mittel, die wir da sparen, höher als das, was wir hier ausgeben.
André Ullmann, FDP-Bundestagsabgeordneter, hält im ARD-Gespräch dagegen. Nach Ansicht des Liberalen darf es nicht sein, dass die Allgemeinheit den Reisespaß von Fernreisenden mitfinanziert.
Wenn jemand in ein Risikogebiet fliegt oder fährt, bewusst hinfährt, dann muss diese Person auch die Testungen hinterher bezahlen.
Die Kostenfrage dürfte in der Tat für Unmut sorgen. Bürger, die dem Rat gefolgt sind, ihren Urlaub in diesem Jahr in Deutschland zu verbringen, fragen sich, warum über Steuerzahlergeld und Krankenkassenbeiträge die Covid-Tests von Auslandsreisenden übernommen werden sollen. Wer sich nicht an Vorgaben hält, sollte der nicht auch zur Kasse gebeten werden? Die Berliner Gesundheitssenatorin kann diese Forderung durchaus nachvollziehen.
Pädagogisch sicher nachvollziehbar, aber wir wollen am Ende das Risiko der Infektion in Deutschland reduzieren. Und da wollen wir viele Menschen erreichen, die sich testen lassen. Und da ist natürlich die Kostenfrage ein Anreiz, sich dann doch eher testen zu lassen, als es nicht zu tun.
Mit finanziellen Fragen wollen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern offenbar nicht allzu lange aufhalten. Denn zu groß ist die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle, verursacht durch rückkehrende Sommerurlauber. Tatsächlich verzeichnet das Robert-Koch-Institut einen deutlichen Anstieg der Infizierten im Vergleich zu gestern. Ergibt sich heute ein Plus von 815 Personen auf eine Gesamtzahl von 204.183 Menschen.
Die deutschen Gesundheitsminister lassen also allen Rückkehrern aus dem Urlaub Corona-Tests anbieten, kostenlos auch für Rückkehrer aus Risikogebieten. Einen Zwang dazu gibt es nicht, wie Frank Capellan aus Berlin berichtet hat. Und damit erst einmal ins Ausland. Sie war Kirche, Moschee und zuletzt ein Museum. Seit heute wird die Hagia Sophia in Istanbul wieder als Moschee genutzt. Eine Umwandlung, die der türkische Präsident Erdogan gegen alle Kritik aus dem Ausland durchgesetzt hat. Und der Andrang beim ersten Freitagsgebet seit mehr als 80 Jahren, der war heute riesig, hat Christian Butkereit beobachtet.
Es war ein Tag der Gesten und Symbole in Istanbuls Altstadtviertel Sultan Ahmed. Als um genau 13.16 Uhr der Gebetsruf von allen vier Minaretten der Hagia Sophia ertönte, ging für viele Muslime ein Traum in Erfüllung. 350.000 Gläubige waren für diesen Moment gekommen, auch weit aus dem Osten der Türkei.
Wir sind aus Adıyaman für die Eröffnung der Hagia Sophia gekommen. Das war immer unser Wunsch, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee geöffnet wird. Den Fatih Sultan Ahmed hat sie uns anvertraut. Gott sei Dank ist sie nun geöffnet.
Tag und Nacht wurde in den vergangenen zwei Wochen gearbeitet, um aus dem Museum, das die Hagia Sophia 85 Jahre lang war, eine Moschee zu machen. 4000 Quadratmeter Teppich wurden verlegt und ein Gardinensystem installiert, um die christlichen Symbole in der ursprünglich byzantinischen Kathedrale während des islamischen Gebets zu verstecken. Deshalb hieß es auch Vorhang zu, als der Chef der türkischen Religionsbehörde Ali Erbaş zu seiner Freitagspredigt ansetzte.
Bugün.
Heute ist gleichzeitig ein Tag der Ehre und Bescheidenheit. Endloser Dank gebührt Allah dem Allmächtigen, der uns diesen ehrenvollen Tag ermöglicht hat, uns in Moscheen zu treffen, den heiligsten Orten auf Erden, und hier in der Hagia Sophia vor ihn treten zu dürfen.
Und dann fügte er ein Zitat hinzu, das dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird.
Eines Tages wird Konstantinopel erobert werden. Gesegnet ist der Herrscher, dem dies gelingt.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan lauschte diesen Worten andächtig, obwohl heute viele von der zweiten Eroberung Istanbul sprachen und damit auch klar machten, wer dieser Eroberer sei. Dabei war es der Chef der Religionsbehörde Erbaş, der die Gebetskanzel fast wie ein Eroberer bestiegen hatte, mit einem Schwert in der Hand. Eine islamische Geste, bei der es darauf ankommt, in welcher Hand das Schwert getragen wird. Wer es rechts trägt, offenbart seine Absicht, es zu benutzen, und zielt darauf ab, den Feind einzuschüchtern. Erbaş trug es rechts. Anleihen an die Vergangenheit der Osmanen zog auch diese junge Besucherin aus Frankfurt.
Es erinnert mich zurück an vor 567 Jahren, an die Eroberung von Konstantinopel. Auch da wurde ja mit dem ersten Freitagsgebet die Hagia Sophia letztendlich zu einer Moschee. Und mit dieser Umwandlung hat man wieder die Eroberung in dem Sinne.
Kritik war rund um die Hagia Sophia nicht zu hören. Sie kam vor allem aus dem Ausland. In Griechenland und auf Zypern läuteten aus Protest die Glocken vieler Kirchen. Das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Hieronymus, bezeichnete die Umwandlung als Akt der Schändung. Die laizistische türkische Opposition verhielt sich auffällig still. Auch Menschen, die keiner oder einer anderen Religion angehören, sollen die Hagia Sophia weiterhin besuchen können. Nur eben außerhalb der Gebetszeiten. Dass die Moschee zu den Gebetszeiten voll werden wird, obwohl es so viele Moscheen in Istanbul gibt, der 20-jährige Student Mehmet, der sich dieses Freitagsgebet wegen Überfüllung der Hagia Sophia auf einer Großbildleinwand ansehen musste, hat daran keinen Zweifel.
Ich werde natürlich zurückkommen. Früher im Museum war ich auch, aber jetzt kann ich ohne Ticket rein. Und wir werden hier jetzt unsere Gebete verrichten. Das ist nicht irgendeine Moschee oder eine Moschee, die leer bleiben wird.
Auch Staatspräsident Erdogan dürfte hier öfter zum Gebet kommen. Er konnte sich heute feiern lassen als derjenige, der die Hagia Sophia zum zweiten Mal in der Geschichte zu einer Moschee gemacht hat. Das Läuten der griechischen Glocken war in Istanbul nicht zu hören.
Ein Bericht von Christian Buttgereit. Die Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee stößt derweil international, das klang eben schon an, auf gehörigen Protest. Die Kritiker werfen Präsident Erdogan vor, damit seine schlechter gewordenen Umfragewerte verbessern zu wollen und dass er wohl von der wirtschaftlichen Krise des Landes ablenken will. Hierzulande in Deutschland wird im Umgang mit der Türkei der Bundesregierung jetzt aber leise Treterei vorgeworfen. Aus Berlin Sebastian Engelbrecht.
Mit vorsichtig gewählten Worten reagiert die Bundesregierung auf die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Das Auswärtige Amt sieht in der Umwidmung der früheren Kirche vom Museum zur Moschee allenfalls einen kulturpolitischen Akt, wie Sprecher Rainer Breuel vor Journalisten erläuterte.
Ich kann nur dazu sagen, dass aus gutem Grunde wir, wenn wir bei der UNESCO über Welterbestätten reden und deren Erhalt, wir versuchen, die internationale Politik da rauszuhalten. Das ist ein anderes Thema, über das wir hier sprechen. Hier geht es um das Erbe der Menschheit und dessen Erhalt. Es geht nicht um politische Beziehungen.
Dagegen spricht die Obfrau der Linken im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Sevim Dadelen, von einem Akt der Aggression des türkischen Präsidenten Erdogan. Ihm gehe es um Machtpolitik und um eine islamistische Agenda, sagte sie im Deutschlandfunk.
Zum anderen wird der Vertrag von Lausanne, der die Grenzen der modernen Türkei auf den heutigen Tag genau vor 97 Jahren festgelegt hat, quasi aufgekündigt. Und alle Versuche, diesen Schritt Erdogans als so etwas wie Symbolpolitik, nur als symbolische Politik oder als ein Zeichen der Schwäche zu verharmlosen, gehen aus meiner Sicht fehl.
Für die oppositionellen Grünen beobachtet der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Omid Nuripur, ein ohrenbetäubendes Schweigen der Bundesregierung. Dem Deutschlandfunk sagte er,
immer wieder kommen wir an Punkte, in denen unsere Interessen sich kreuzen mit denen von Herrn Erdogan. Und immer wieder kommen wir zum Ergebnis, dass die Bundesregierung nicht bereit ist, laut genug zu sprechen, weil sie einfach in einer Flüchtlingshypnose dort verharrt und sich erpressen lässt.
Leise Treterei der Bundesregierung gegenüber Erdogan sieht Nuripur auch angesichts des Eingreifens der Türkei im Libyen-Konflikt und im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer. Er verlangt vom Auswärtigen Amt klare Worte.
In einem Land, in dem die christliche Gemeinden keine Kirchen bauen dürfen, dort für die Minderheitenrechte einzutreten, ist das Mindeste, was die Bundesregierung tun muss.
Enttäuscht zeigte sich ebenfalls ein Sprecher der Gesellschaft für bedrohte Völker, der Nahostexperte Kamal Sido. Es reiche nicht aus, den Vorgang in Istanbul zu bedauern.
Erdogan benutzt die Religion, also meine Religion, Islam, um seine politische Macht, seine Macht in der Türkei zu befestigen, um Interessen der Türkei, die gar nicht Interessen der Menschen in der Türkei sind, sondern Interesse der konservativen, reaktionären Schichten in der Türkei. Und das schürt mehr Hass unter den Religionen im Nahen Osten.
Als weniger dramatisch empfindet der Schriftsteller Feridun Zaimoglu die Umwandlung der Hagia Sophia. Er begrüße es, wenn in einem Gotteshaus wieder ein Gott angebetet werde. Die Hagia Sophia sei schließlich nicht als Verwahranstalt und Showroom von Kultgegenständen gebaut worden.
Ein ohrenbetäubendes Schweigen beklagt die Opposition in Berlin. Ist die Bundesregierung viel zu zurückhaltend im Umgang mit der Türkei? Eine Debatte, die uns Sebastian Engelbrecht geschildert hat. Am Montag war die deutsche Kuratorin Hella Mewis in der irakischen Hauptstadt Bagdad verschleppt worden. Jetzt wurde sie nach Angaben des irakischen Militärs befreit und umgehend in die deutsche Botschaft gebracht. Carsten Kühntop mit den Einzelheiten.
Das ist eine großartige Nachricht, so das Büro des irakischen Ministerpräsidenten auf Twitter. Hoffentlich würden die Kidnapper eine harte Strafe erhalten. In irakischen Sicherheitskreisen hieß es, man habe zuerst einen Hinweis auf den Ort erhalten, an dem Hella Mewis möglicherweise festgehalten wird. Dort habe man dann heute Morgen zugeschlagen. Die Sicherheitskräfte hätten Mewis mit verbundenen Augen vorgefunden. Das irakische Innenministerium erklärte, man habe die Entführer nicht festgenommen. Genauere offizielle Angaben zum Verlauf des Einsatzes gab es zunächst nicht. Im Fernsehsender Al-Hadath wunderte sich Samet Al-Biati, ein Irak-Experte, über die Geheimniskrämerei der Behörden und gab wieder, was er aus Sicherheitskreisen gehört hat. Heute die Entführung der deutschen Aktivistin. Wir haben sie in Al-Usafa gefunden. Die Kontakte sagten, als wir sie anriefen, wir haben das Vorgehen gegen die Kidnapper begrenzt, womit wir die Entführte befreien konnten. In den sozialen Medien im Irak aufatmen und Freude, dass Hella Mewis wieder frei ist, aber auch Kritik an der Regierung. Wieso sage sie nicht, wer die Deutsche verschleppte, wer stecke hinter der Tat und wie sei der Einsatz am Morgen tatsächlich verlaufen? Nach ihrer Befreiung wurde Hella Mewis von den irakischen Behörden deutschen Diplomaten übergeben. Sie hält sich nun in der deutschen Botschaft in Bagdad auf. In Diplomatenkreisen hieß es, Mewis sei den Umständen entsprechend wohlauf. Bundesaußenminister Heiko Maas dankte Regierung und Sicherheitsbehörden im Irak für eine umfassende Unterstützung. Die Iraker hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall ein gutes Ende genommen habe, so Maas. Hella Mewis war am Montagabend in Bagdad von Unbekannten in ein Auto gezerrt und verschleppt worden, unweit des Beit Tarkib, eines Kulturinstituts, das sie leitet. Wer Mewis entführte, ist weiterhin nicht bekannt. Allerdings richtet sich der Verdacht vor allem gegen die mächtige schiitische Miliz Qatar Hisbollah. Es ist denkbar, dass diese Gruppe Mewis und ihre Mitstreiter einschüchtern wollte. Seit Monaten hatte die deutsche Kuratorin und Kulturmanagerin offen die Proteste im Irak unterstützt, die sich gegen die Regierung und die verschiedenen Milizen im Land richten. Damit war Mewis nicht mehr nur kulturell aktiv, sondern nun auch ganz offen politisch. Gut möglich, dass sie damit für die Milizionäre zu weit ging, weil sie sich aus Sicht dieser Leute auf einmal in die Politik des Landes einmischte. Qatar Hisbollah hatte jedoch indirekt bestritten, in die Entführung verwickelt zu sein.
Ein Bericht von Carsten Kühntop. Die diplomatische Krise zwischen den beiden großen Supermächten verschärft sich jetzt noch weiter. Die chinesische Führung hat die USA aufgefordert, ihr Generalkonsulat in der Stadt Chengdu zu schließen, in einem Wirtschaftszentrum im Westen Chinas. Dieser Schritt ist natürlich eine Reaktion auf die Schließung des chinesischen Konsulats im US-amerikanischen Houston. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
Auch wenn die Ankündigung nicht überraschend kam, die erzwungene Schließung des US-Konsulats im chinesischen Chengdu ist eine weitere bemerkenswerte Eskalation der diplomatischen Krise zwischen China und den USA. Mit der Schließung reagiert die chinesische Führung darauf, dass die US-Regierung am Dienstag das chinesische Generalkonsulat im texanischen Houston schließen ließ. So wurde der Schritt von der Staats- und Parteiführung in Peking heute auch begründet. In den Hauptnachrichten des staatlichen Senders CCTV verlas eine Fernsehsprecherin die komplette offizielle Begründung der Staatsführung. Demnach sei der Rauswurf der chinesischen Diplomaten aus Houston eine amerikanische Provokation gewesen und darauf habe man nun reagieren müssen. 3 Tage Zeit haben die US-Diplomaten nun, um das relativ große Konsulatsgelände in der südwestchinesischen Millionenmetropole Chengdu zu räumen. Das ist genauso viel, wie die chinesische Regierung für die Schließung ihrer Vertretung in Houston bekommen hat. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat heute noch einmal klargemacht, dass für sie allein die US-Regierung schuld ist an der derzeitigen angespannten Situation. Der aktuelle Zustand sei nicht das, was China wolle, erklärte das Außenministerium in Peking. Die USA seien vollständig verantwortlich für die Lage. Die Beziehungen zwischen den beiden mächtigsten Nationen der Welt haben sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert. Beide Seiten streiten unter anderem über den Ursprung des Coronavirus, über Wirtschafts- und Handelspolitik, über die Lage in Hongkong, die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in Xinjiang und Chinas Machtpolitik im Asien-Pazifik-Raum. Innerhalb der US-Regierung teilen vor allem Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo verbal immer wieder massiv aus gegen China. Genauer gesagt gegen die kommunistische Führung. So auch gestern.
Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time.
Die westlichen Freiheiten zu schützen vor der kommunistischen Partei Chinas, das sei die Kernaufgabe dieser Tage, sagte Pompeo bei einer Grundsatzrede zur China-Politik in Kalifornien. Die USA seien bereit, bei dieser Aufgabe voranzugehen. Nun seien, so wörtlich, kreative und energische Ideen nötig, um China wirklich zu verändern, betonte Pompeo. Denn die Führung in Peking bedrohe den Wohlstand der Menschen.
Wir müssen China zu verändern. In more creative and assertive ways, because Beijing's actions threaten our people
and our prosperity.
Die Sprecherin der chinesischen Staats- und Parteiführung Hua Chunying verurteilte die Grundsatzrede Mike Pompeos heute scharf. Der US-Außenminister wolle ganz offensichtlich einen Kreuzzug starten gegen China. Das sei aber vergeblich und in etwa vergleichbar mit einer Ameise, die versuche, einen Baum zum Wanken zu bringen, erklärte Hua.
Informationen von Steffen Wurzel, und US-Präsident Trump droht mittlerweile schon damit, weitere chinesische Konsulate in den USA zu schließen. In der Corona-Krise allerdings scheint auch Donald Trump so langsam zu dämmern, wie gefährlich das Virus ist, wie schnell es sich verbreitet. Nachdem die Zahl der offiziell Infizierten in den USA auf mehr als 4 Millionen angestiegen ist, hat der Präsident nun doch den Parteitag abgesagt, bei dem er sich für seine Wiederwahl nominieren lassen wollte. Aus Washington, Jan Bösche.
Donald Trump hat das große Spektakel abgesagt. Eigentlich wollte er sich Ende August auf großer Bühne von den Republikanern offiziell als Präsidentschaftskandidat bestätigen lassen. Aber nun musste auch Trump einsehen, dass die Corona-Krise solche Massenveranstaltungen nicht zulässt.
We won't do a big, crowded convention per se. It's just not the right time for that.
Es sei nicht die Zeit dafür. Trump hatte lange versucht, trotz der Corona-Krise einen großen Parteitag abzuhalten. Nachdem der eigentliche Austragungsort Charlotte in North Carolina Bedenken angemeldet hatte und die Republikaner aufforderte, den Parteitag zu verkleinern, wurde Trump zornig. Er beschloss im Juni, wesentliche Teile des Parteitages nach Jacksonville in Florida zu verlegen. Dort hoffte er auf eine verständnisvollere Lokalpolitik. Nun ist Florida aber zu einem Corona-Hotspot geworden und Trump hat offenbar eingesehen, dass er sich von seinem Traum einer großen Menschenmasse verabschieden muss. Damit bleibt es bei einem verkleinerten Kernparteitag in North Carolina. Dort sollen die Delegierten Trump offiziell zum Kandidaten wählen. Trump selbst wird sich wahrscheinlich per Video zu Wort melden.
We're going to do some other things with tele-rallies and online the week that we're discussing, which will be really good. I think we're going to do it well.
Er sprach von Telekundgebungen und Online-Events in der Parteitagswoche. Er glaube, sie werden das gut machen. Die Entscheidung sei eine Enttäuschung und ein Nachteil für Trump, sagte der republikanische Politikanalyst John Brabender bei PBS. Trump sei kein Präsident für Kamingespräche oder Pressekonferenzen.
This is not a fireside chat president. This is not a press conference president. This is a large rally, live events. We know he feeds off that.
Trump lebe von großen Kundgebungen, von Live-Events. Aber die Wahlkampagnen müssten sich halt auf die neuen Realitäten einstellen. Der demokratische Analyst Guy Cecil verwies darauf, dass die Demokraten bereits seit Monaten planen, wie sie ihren Parteitag unter Corona-Bedingungen abhalten können. Das verschaffe ihnen jetzt einen Vorteil. Trump hatte die Corona-Krise lange kleingeredet. Die Teilabsage des Parteitages, der ihm so wichtig war, ist da ein symbolisch wichtiger Schritt. Bei der Pressekonferenz zeigte Trump auch Bewegung, was das Thema Schulöffnungen angeht. Er sagte, die Entscheidung solle auf den Zahlen und der Lage in den einzelnen Gemeinden basieren.
The decision should be made based on the data and the facts on the grounds in each community, but every district should be actively making preparations to open.
Aber jeder Schulbezirk solle sich aktiv vorbereiten, seine Schulen wieder zu öffnen. In den vergangenen Wochen hatte Trump die Schulöffnungen zu einem zentralen Thema gemacht. Seine Regierung drohte, Schulbezirke, die ihre Schulen nicht öffneten, würden Fördermittel verlieren. Parteitag und Schulen sind aber nicht die einzigen Problemthemen für den Präsidenten. In den kommenden Tagen und Wochen laufen mehrere Hilfsprogramme aus, mit denen die Folgen der Corona-Krise abgemildert worden waren. Bislang konnten sich Weißes Haus und Trumps Republikaner aber noch nicht darauf einigen, wie und in welchem Umfang die Hilfen weitergehen sollen. Diese Einigung ist aber nötig, damit die Verhandlungen mit den Demokraten starten können, die ebenfalls ein Wort mitzureden haben.
Die Insolvenz des Finanzdienstleisters Wirecard weitet sich immer mehr zum größten Betrugsskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Die Staatsanwaltschaft spricht mittlerweile von einem gewerbsmäßigen Bandenbetrug, und zwar schon seit 2015, so heißt es. Damit werden auch die Vorwürfe an die Politik lauter, viel zu lange nichts unternommen zu haben, trotz zahlreicher Warnungen. Vorwürfe, die sich insbesondere an Finanzminister Scholz richten. Der will nun mit einem Aktionsplan gegen Finanzbetrug vorgehen. Wie genau? Dazu Theo Gers.
Ein Kontrolldesaster wie bei Wirecard soll sich in Deutschland nicht wiederholen. Das ist das Ziel des Aktionsplans von Finanzminister Olaf Scholz. Im Zentrum seiner Vorschläge, die noch nicht endgültig zu Ende formuliert sind, auch weil sie noch mit anderen Ministerien abgestimmt werden müssen, die Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Sie muss, so steht es in dem 6-seitigen Papier, künftig selbst, das heißt unmittelbar mit hoheitlichen Befugnissen gegenüber börsennotierten Unternehmen auftreten können. Bisher kann sie die nachträgliche Prüfung einer Firmenbilanz, die zuvor von einem Wirtschaftsprüfer ein einwandfreies Testat erhielt, nur veranlassen. Bei Wirecard hatte die BaFin das zwar getan, dies aber erst 2019, als es bereits zahlreiche Berichte über Unregelmäßigkeiten gab. Die BaFin soll künftig auch forensisch ermitteln können, also Bilanzprüfungen durchführen, die auf spätere Gerichts- oder Ermittlungsverfahren hinauslaufen. Und sie soll dabei einen ganzheitlichen Blick auch auf einen Konzern legen, selbst wenn ihr eigentlich nur eine Tochterfirma aufsichtsrechtlich untersteht, also etwa eine konzerneigene Finanzierungsbank. Für Daniel Bayerz, den Finanzexperten der Grünen, geht das alles in die richtige Richtung.
Herr Scholz legt sich bei dieser Fehlerkorrektur jetzt ordentlich ins Zeug. Das hätten wir auch erwartet bei der Aufklärung um den Wirecard-Skandal. Und wenn man etwas korrigieren möchte, dann will man ja auch genau wissen, wo und warum und wie konnten diese Fehler überhaupt erst passieren. Und erst dann sind wir in der Lage, die Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüfung so aufzustellen, dass der nächste Betrug verhindert wird. Aufklärung und Reform, die müssen Hand in Hand gehen und das gehört zusammen.
Mit anderen Worten, die bohrenden Fragen bleiben. Warum blieben die Machenschaften bei Wirecard über Jahre unentdeckt und warum reagierten die BaFin oder das Finanzministerium auf die vielen Hinweise nicht mit dem gebotenen Biss? Florian Tonka, der FDP-Obmann im Finanzausschuss, ist sich deshalb jetzt schon sicher.
Es ist jetzt erstmal der Versuch von Olaf Scholz, sich aus der Schusslinie zu bringen, indem er versucht, Vorschläge zu machen. Aber es erinnert mich so ein bisschen daran, wie wenn die Polizei erfahren hat, es ist eine Geiselnahme geplant. Sie beschattet den falschen Täter und hinterher sagt sie, wenn wir einen schnelleren Streifenwagen gehabt hätten, dann hätten wir den richtigen gefunden.
Es bleibt also ungemütlich für Olaf Scholz, der nächste Woche in einer Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses das Wirecard-Desaster erklären soll. Ebenso wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, Edgar Ernst, die ebenfalls geladen sind. Florian Tonka, FDP, bezweifelt, ob die jetzt vom Finanzministerium vorgelegten Änderungen einen zweiten Fall Wirecard verhindern würden. Zu den Änderungen gehört auch, der staatlichen Aufsichtsbehörde für die Prüfer von Konzernabschlüssen mehr Biss zu geben. Sie soll Bilanztestate, auf die sich die Investoren bei Wirecard verlassen hatten, künftig auch ohne Anlass und risikobezogen prüfen können. Bisher geht dies nur, wenn der Verdacht besteht, dass ein Bilanzprüfer seine Pflichten verletzt haben könnte. Alle Unternehmen von öffentlichem Interesse sollen zudem ihre Bilanzprüfer spätestens nach 10 Jahren wechseln. Außerdem sollen Bilanzprüfung und die Unternehmensberatung, häufig wird beides von demselben Unternehmen vorgenommen, künftig voneinander getrennt werden. Dem CSU-Obmann im Finanzausschuss, Hans Michelbach, geht das alles nicht weit genug. Michelbach fordert unter anderem, dass börsennotierte Konzerne nicht erst nach 10, sondern schon alle 2 bis 3 Jahre den Bilanzprüfer wechseln müssen.
Ein Bericht von Theo Geers. Geschulte Hunde können einer Studie zufolge Corona-Infektionen recht treffsicher erschnüffeln und dazu schon bald auch an Flughäfen oder bei Großveranstaltungen eingesetzt werden. Die Bundeswehr bildet deshalb auch schon Corona-Schnüffelhunde aus an ihrer Hundeschule in Ulmen in Rheinland-Pfalz. Dort hat sich heute Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer informieren lassen und mit ihr Andreas Griesam.
Mit aufgestelltem Schwanz und spielerischer Lust spürt Chefhund Donny an 7 Löchern in einer metallenen Schnüffelbox. Hinter diesen Löchern hat Tiermedizinerin Esther Schalke Röhrchen mit menschlichem Speichel versteckt. Plötzlich hält Donny inne, er hat was entdeckt.
Unsere Hunde verharren über der Probe. Wir haben 2 Formen des Verharrens. Manche halten nur die Nase drüber und stehen. Und manche halten die Nase drüber und setzen sich, aber die gehen erst weg, wenn sie belohnt werden. Das heißt, die verharren so lange über der Probe, bis wir sagen, okay, dafür kriegst du jetzt deine Belohnung.
Zur Belohnung kullern automatisch Leckerlis oder Spielzeug in eine Rinne. Wenn Donny und seine 7 Kollegen nichts erschnüffelt haben, gehen sie zum nächsten Loch. Nur gut eine Woche Training haben die Schäferhunde Retriever und Spaniels hinter sich und schon in der ersten Testreihe waren sie erfolgreich. 83% der positiven Proben und 96% der negativen haben sie erkannt. Wohlgemerkt nur Corona-Infektionen, nicht das Virus selbst.
Virus riecht nicht, aber was die machen, die verändern den Stoffwechsel einer Zelle und zwar sehr, sehr spezifisch. Und diese spezifischen flüchtigen Stoffe, die sind tatsächlich virusspezifisch und das ist das, was die Hunde riechen können.
Für Menschen ist der Geruch virusveränderter Zellen nicht erkennbar.
Die ganz alten Ärzte haben tatsächlich auch immer ihre Nase benutzt für eine Diagnostik. Das macht man heute gar nicht mehr. Die haben immer gesagt, Sensorik ist ein wichtiger Teil. Ich gebe jetzt zu, ich habe meine Nase nie über die Probe gehalten, aber davon kann man ausgehen, dass wir die nicht riechen können.
Trotz dieses schönen Erfolgs sollen die Hunde aber weiter trainieren, sagt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Noch sei nicht klar, ob, wann und wo die Hunde zum Einsatz kämen.
Die wesentlichen weiteren Schritte, also die Unterscheidung etwa zu einem normalen Influenza-Virus oder die Frage auch von einem wirklich aktiven Träger, das sind alles Phasen, die jetzt noch folgen müssen. Und deswegen müssen wir uns die nächsten Monate auch noch vornehmen, um hier zu sauberen Ergebnissen zu kommen.
Tiermedizinerin Esther Schalke ist mit den Trainingsleistungen ihrer Hunde jedenfalls zufrieden.
Wir wissen nur, sie können es. Und wir wissen mittlerweile auch, wie man sie ausbilden kann dafür.
Die Bundeswehr setzt auf Corona-Schnüffelhunde, worauf die Gesundheitsminister jetzt setzen, auf kostenlose Tests für Rückkehrer aus dem Urlaub. Das ist ein Thema in unseren Kommentaren um 5:05. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.